Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, den 30. Januar 2026. Vielen herzlichen Dank auch hier an dieser Stelle Ihnen allen für das überwältigende Echo und vor allem das überwältigend positive Echo, das wir erhalten haben auf die Neulancierung unserer Website. Etwas augenzwinkernd haben wir das eingeflogen mit einem Wilhelm Busch-Zitat. Für Insider sozusagen, für Kenner, aber das sind eben die Weltwoche-Leser ohne Handlungsanweisungen und ohne uns da selber auf die Schultern zu klopfen, denn wir setzen auf die Schwarmintelligenz der Leser. Sie wissen schon, wie man sich auf einer Zeitungswebsite orientiert und zurechtfindet. Seien Sie versichert, wir arbeiten rund um die Uhr daran, Ihr Weltwoche-Erlebnis zu einem Horizont erweiternden Höhepunkt zu gestalten, immer und immer wieder. Ja, auch mitdiskutieren ist wichtig. Ihre Anregungen zählen, Ihre Themen. Wir wollen die Zeitung im Austausch mit Ihnen machen. Nicht eine Zeitung von Journalisten für Journalisten oder sozusagen in den Echokammern der Mainstream-Politik. Nein, wir möchten die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit der Bürger, der Menschen, der Leute abbilden. Und da sind wir natürlich auch auf Sie angewiesen. Was beschäftigt Sie? Was ist interessant? Was können wir besser machen? Also da sind Sie eingeladen, aufgeboten. Denn wir haben in der heutigen Zeit viel zu viele, ja, wieder, sie kommen jetzt, sie breiten sich noch mehr aus als noch vor einigen Jahren, diese Inquisitionsgesichter da, diese Schießschartenaugen und diese Guillotineure da des sozusagen, ja, erlaubten Denkens da, dieser immer enger werdenden Meinungskorridore, bis am Schluss nur noch eine Meinung und auch die nicht mehr richtig durchkommt. Das ist das große Problem. Wir säbeln hier an den Grundlagen unserer Demokratie und deshalb habe ich Verstärkung ins Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde geholt. Und diese Verstärkung, Sie haben es natürlich längst erkannt, durchschaut und enträtselt, diese Verstärkung ist zu sehen im Hintergrund in Gestalt einer Statue. Und diese Statue zeigt einen Mann, den ich sehr verehre, der interessant ist. Keine leichte Kost, was er da geschrieben hat, aber es ist der große Königsberger Philosoph Immanuel Kant, ein Geistesheld der abendländischen Geschichte, der den Wirren und der flüssigen, ja, immer wieder sich verändernden Lavadynamik der deutschen Geschichte und diesem Flickenteppich da der Fürstentümer, Herzogtümer, Königtümer, sozusagen die Unverrückbarkeit seiner Gedanken entgegengehalten hat. Also einer, der den Wirren der Welt in die Solidität des Geistes und seiner philosophischen Systeme entkommen ist, bewundernswert, heldenhaft, wie dieser Immanuel Kant da also nun wirklich ein System der geistigen Durchdringung unseres Lebens, unserer Welt, unseres Ichs präsentiert hat. Das ist ein großer Referenzpunkt. Nicht meiner Sendung, also sie ist mir noch nicht in den Kopf gestiegen, aber irgendwo doch auch eine Mahnung, immer schön klar und hell und durchsichtig zu bleiben, wie es eben dieser asketische Königsberger Denker vorgelebt hat. Eine brillante europäische Figur und natürlich auch ein Lichtblick der Geschichte. Apropos Lichtblick der Geschichte, die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ist ja nicht gerade ein einziger Lichtblick, vor allem in der ersten Hälfte nicht, aber in diesem Buch, sehr umfangreichen Buch von Ulrich Herbert, an das ich mich jetzt heranwage, sind doch ein paar Good News zu lesen auf den ersten 50 Seiten. Denn zum Beispiel Deutschland hat Ende des 19. Jahrhunderts wirtschaftliche Wachstumsraten von über 16% gehabt. Müssen Sie sich das mal vorstellen, 16% und Deutschland damals führend bei den Universitäten, in der Industrie, Berlin, ein Wirtschaftshotspot, ein Bankenzentrum, ein Industriezentrum mit Siemens, mit AEG, Innovation. Die Amerikaner haben ihre Universitäten nach dem Vorbild der deutschen Universitäten gestaltet und nur ein Land hat noch besser gepunktet und aufgetrumpft als Deutschland zu dieser Zeit wirtschaftlich. Das war die Schweiz. Wir hatten zum Teil noch höhere Wachstumsraten, von denen wir allerdings heute auch nur träumen können. Dies als kleine Aufmunterung, denn im weiteren Verlauf der Sendung werden wir uns leider nicht mit solchen Traumzahlen beschäftigen können. In den USA allerdings Goldgräberstimmung, da tut sich einiges an diesen neuen, ja, Goldadern, vor allem der Technologie, der künstlichen Intelligenz. Elon Musk, das habe ich Ihnen schon im letzten Sommer erzählt, nach meinem Interview mit Peter Thiel, jetzt ist es bestätigt, er möchte seinen Autokonzern Tesla von den Autos wegbewegen in Richtung Robotertechnik. Man will Roboter herstellen. Greg Bovino was Trumps rising star, then he arrived in Minneapolis. Ja, in Deutschland, in einigen hysterischen Kommentaren ist jetzt schon zu lesen, dass der amerikanische Präsident ein Faschist sei und mit faschistischen Methoden, dass eine entmenschte Ausschaffungspraxis durchzustieren hoffe und durchzustieren versuche. Ist Trump ein Faschist? Kann man das eigentlich sagen? Das ist eine Frage, die tatsächlich gestellt wird, aber diese Frage muss ganz klar mit Nein beantwortet werden. Ist natürlich auch unseriös, hier diese historischen Gleichsetzungen zu vollziehen, aber trotzdem, angesichts der autoritären Methoden jetzt dieser Behörden und dann eben auch der Gewaltakte, die im Zuge entstanden sind, mutmaßlich kriminell, ist doch interessant zu beobachten. Es gibt gewaltige Proteste. Bruce Springsteen hat einen Protestsong geschrieben. Die Linken hauen auf die Pauke und die ganz rechten Hardliner verteidigen alles. Und jetzt aber interessant, was Trump macht. Wäre er ein Autokrat? Wäre er das, was seine Gegner ihm unterstellen, in ihn hineinprojizieren? Dann würde er eben nicht so handeln, wie er jetzt gehandelt hat. Mit anderen Worten, Trump ist interessanter als das, was seine Gegner aus ihm zu machen versucht. Denn Trump, und das unterscheidet ihn eben von einem Autokraten, von einem Strongman, von einem Despoten, von einem Faschisten, er hat im Angesicht dieser schrecklichen beiden Fälle Gegensteuer gegeben. Er hat seine Hardliner aus der Schusslinie genommen, sozusagen, aus dem Verkehr gezogen, Kristi Noem, auch eine Favoritin von ihm, und dieser Greg Bovino, der unter Trump eben aufgestiegen ist, die sind jetzt plötzlich in den Hintergrund getreten und er hat eine ganz andere Persönlichkeit jetzt vermittelt, nach Minneapolis geschickt. Das ist interessant und diese Nuancen, diese wichtigen Nuancen, die vielleicht sogar mehr sind als Nuancen, die gehen in der aktuellen Berichterstattung verloren. Und Ulf Poschardt hat recht, wenn er heute in der Welt schreibt, dass eben dieses Trump-Verblödungssyndrom, diesen Ausdruck verwendet er nicht, aber dieses ewige Trump-Bashing ist eben zum beliebten Alibi unfähiger Politiker bei uns geworden, ihre Hausaufgaben nicht zu machen. Natürlich macht Trump Fehler. Aber interessant ist eben auch, einer, der handelt, macht Fehler. Das sind große Fehler, die hier unter Umständen passiert sind. Wobei jetzt auch Videos auftauchen, die zeigen, dass diese Demonstrationsopfer ziemlich aggressive Protestler waren. Das rechtfertigt nicht, dass sie zu Tode kommen, hier durch mutmaßlich überreagierende und eben sich strafbar machende Beamte. Aber es zeigt einfach, dass diese aufgeheizte Stimmung eben auch das Produkt jener ist und das Resultat jener Energien ist, die eben sich da aufbäumen gegen ein im Grunde legitimes Vorgehen der Regierung, nämlich kriminelle Straftäter aus dem Ausland ausschaffen zu wollen. Trump allerdings handelt eben nicht wie ein Autokrat, handelt nicht wie ein Faschist, nicht wie ein Despot, sondern wie ein Politiker, der sehr akut handelnd eingreift, aber wenn überschossen wird, im Wortsinn, wenn es zu weit geht, dann wird Gegensteuer gegeben. Und das muss auch zur Kenntnis genommen werden. Dazu übrigens ein sehr interessanter Artikel im Wall Street Journal, den ich gestern gelesen habe. Dann wirtschaftlich beschäftigt einerseits der Absturz des Dollar und die gewaltige, fieberkurvenhafte Hochstilisierung, das Hochschießen der Goldkurse. Das war gestern der Fall, zum Teil auch wieder korrigiert. Und ich habe das besprochen mit unserem Wirtschaftsexperten Leonhard Fischer, der darin erste Anzeichen eines institutionellen Vertrauens in die Papierwährungen erkennt. Noch nicht eine Kernschmelze sozusagen dieses Vertrauens, aber doch beunruhigende Signale. Und wir haben bei dieser Gelegenheit auch etwas über die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands gesprochen. Wir kommen dann gleich noch darauf. Und Gift für Deutschland ist eben auch der Euro gewesen. Der Euro, diese Währung, die für die deutsche Industrie viel zu leicht war und deshalb als eine Art Exportsubvention gewirkt hat. Das ist ja das Vertragte, das Verflixte, das Fehlkonstruierte am Euro, dass sie eine Währung haben, die über unterschiedlichst leistungsfähige Volkswirtschaften gestülpt wurde. Italien, Frankreich, Griechenland, Deutschland. Für die Griechen ist der Euro viel zu schwer, für die Deutschen ist er zu leicht. Und das ist süßes Gift, denn dadurch sind die Produktivitätssteigerungen ausgeblieben. Früher hatte Deutschland die D-Mark, das war eine starke, eine harte Währung und das ist natürlich auch im Export ein Nachteil gewesen, weil diese harte Währung natürlich die eigenen Exportprodukte verteuert hat, aber das zwang eben die Unternehmen zu einer Produktivitätssteigerung, die natürlich dann auch von den Tarifpartnern als solche anerkannt wurde. Aber sobald sie das rausnehmen und hier eben mit einer Art indirekten oder unbewussten Subvention arbeiten, dann gehen diese Produktivitätskräfte verloren auf allen Seiten. Und das ist genau das Problem. Darum haben sie natürlich auch in Deutschland jetzt diese Industrie Verdämmerung, dieses Wirtschaftssterben, das sich da ankündigt mit Ketteninsolvenzen. Wir haben das gestern schon angesprochen. Also das sind die wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir da beobachten können und die natürlich die Frage aufwerfen, ob die deutsche Politik in der Lage ist, hier Gegensteuer zu geben. Wenn wir die große Debatte anschauen, gestern im Bundestag sehen wir einen Kanzler, der im Grunde seine außenpolitische Davoser Rede noch einmal wiederholt hat. Vermutlich war es ihm nicht so recht, dass eben in Davos alle Kameras auf Trump gerichtet waren. Niemand hat sich an die Worte von Kanzler Merz erinnert, außer ich. Ich habe das durchaus wohlwollend eingefangen in meinen Sendungen. Jetzt noch einmal mehr oder weniger das Gleiche. Aber ich spüre in Deutschland doch eine zunehmende Ungeduld, dass man sagt, ja, ist ja schön und gut, diese außenpolitischen Reden, aber wir haben derartige innenpolitische Probleme. Vielleicht wäre es keine so schlechte Idee, wenn unser Kanzler sich vielleicht etwas entschlossener mit der Sanierung Deutschlands beschäftigen würde, als mit der Heilung da in den Wildnissen und Raubtierrevieren der Weltpolitik. Also er setzt sich da natürlich dem Verdacht aus, sozusagen eine Realitätsflucht ins Internationale zu betreiben. Allerdings von der SPD gab es Lob gestern. Ja, das ist natürlich auch taktisches Lob. Das sind vielleicht noch die Einzigen, die ihn loben. Die loben sich gegenseitig, weil sie natürlich voneinander abhängen, um an der Macht zu bleiben. Aber das, was ich mich frage in diesem Zusammenhang, ist schon, kann Deutschland, sind die Parteien bereit, ist das politische System bereit, hier diese Reformaufgaben anzupacken? Vergessen wir nicht, Deutschland ist als Demokratie aufgebaut nach einem Gewaltstrauma, nach einer Gewaltskatastrophe der politischen Führung, die man dermaßen übertrieben hat, eben in der Figur dieses Führers, der nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, die halbe Welt in den Abgrund gerissen hat. Und es ist ja logisch, dass man nach so einer Erfahrung, übrigens wie in Italien, ein Regierungssystem aufbaut, in dem Politiker nicht mehr diese Machtfülle haben. Das heißt, Deutschland hat ein politisches System, ähnlich wie die Schweiz, das auf Stabilität ausgerichtet ist. Allerdings haben sie nicht die Opposition, die wir haben, in Form des Volkes mit der direkten Demokratie. Das heißt, die Krustenbildung, die Käseglockenbildung, die Klasspolitik, die politische Kaste, die sich da zusammenkuschelt und an der Macht abwechselt, die hat ein Übergewicht. Sie haben ein Manko an Opposition und die wollen ja jetzt auch die Opposition faktisch ausschalten, die wollen ungestört bleiben. Und ein Land, das so auf, ja, sagen wir mal, gewollte Führungsschwäche abgezirkelt ist, auf Ausgleich und Stabilität, ist das eigentlich in der Lage, wenn gehandelt werden muss, entschieden zu handeln? Und Politiker vor allem, die in dieser Schönwetterperiode nach oben gekommen sind, sind in aller Regel nicht in der Lage, das zu stemmen. Wenn man jetzt sagt, gut, dann kommt vielleicht die Opposition ans Ruder, die AfD, dann stellt sich die Frage, sind diese Leute, die dort das Personal bilden, ich habe jetzt a priori keinen Zweifel, aber man muss sich das immer fragen, da ist die Unerfahrenheit noch da, sind sie in der Lage, diese Reformaufgaben anzupacken und vor allem, wie reagiert dann der Rest des Ökosystems, wenn wir sehen, dass sie jetzt schon beinahe durchdrehen und dieser AfD also wirklich nicht mal die Atemluft gönnen und die nach allen Möglichkeiten drangsalieren, sogar verbieten wollen, ja, dann kann ich mir vorstellen, wenn die erstmal richtig in der Nähe der Macht sind, da gibt es einen Aufstand von der anderen Seite, weil die sich einfach nicht von der Macht entfernen lassen wollen. Also das ist schon eine ziemlich vertrackte Sache. Wir sind gespannt, wie sich Deutschland da aus dieser Blockade, aus dieser Lähmung herausbewegt. Ein Land, das sozusagen sich selber abtrainiert hat, politische Führung auszuüben, wofür ich übrigens als Schweizer sehr viel Verständnis habe. Wir möchten auch keine Regierung, wie sie Trump oder all diese Super-Alpha-Tiere, Putin, Xi Jinping, wie sie alle heißen, Milei, so etwas wollen wir auch nicht in der Schweiz haben. Aber wenn die Schweiz Probleme hat, haben wir hier eben das Oppositionsinstrument des Volkes. Dann der CDU-Politiker Vogt wehrt sich gegen die TU Chemnitz, die will ihm nämlich seinen Doktortitel entziehen. Und dann haben wir wieder eine unglaubliche Debatte da, habe ich in der Welt gesehen. Jetzt wird Oscar Lafontaine angegriffen, weil er in einem Aufsatz den Russenhass beklagt. Und er sagt, Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte nicht nur eine Verantwortung gegenüber Israel, da hat man 6 Millionen Juden umgebracht auf maschinelle, fürchterliche Art und Weise, ein Verbrechen, einzigartig in dieser Art noch nie dagewesen, eine absolute Schande. Aber man dürfe nicht vergessen, und da hat er natürlich recht, dass durch die Verbrechen der Wehrmacht und all der damit verbundenen Sondereinheiten und so weiter auch Millionen, über 20 Millionen sowjetische Staatsbürger umgebracht wurden durch die Kriegsmaschinerie Deutschlands, Hitler-Deutschlands. Und jetzt kommt er in den Shitstorm, wird er im Saarländischen Rundfunk also wirklich da aufs Übelste angefeindet, weil er etwas ausspricht, was ja stimmt und was sozusagen aus der ganzen Optik der historischen Verantwortung heraus ja eine noble Feststellung ist, dass eben diese sogenannte historische Verantwortung, die ja in den Sonntagsreden, aber nicht nur dort, hochgehalten wird und zum Glück auch diese Sensibilität noch vorhanden ist, dass die sich eben auf die ganze historische Erfahrung zu erstrecken hat. Aber jetzt kommen auch wieder professionelle Gutmenschen, die an dem herumzunörgeln haben, einfach deshalb, weil es ihnen nicht passt, dass Oscar Lafontaine als sehr erfahrener sozialdemokratischer und später linken Politiker eben nicht bereit ist, einen Teil der deutschen Geschichte einfach auszuradieren, nämlich die Geschichte seiner Partei, der SPD, die in den 70er Jahren große Verdienste sich erworben hat, auch durch die Ostpolitik, durch die Ausgleichspolitik mit der Sowjetunion, die ja auch ein Terrorstaat war, ein Gulagstaat, und trotzdem hat man damals noch den Pragmatismus gehabt, da eben in Friedensabsicht das zu tun. Und wenn Oscar Lafontaine so spricht, dann sagt er das ja nicht, um die Verbrechen gegenüber den Juden zu relativieren oder kleiner zu machen, sondern einfach um daran zu erinnern, dass es da noch ein anderes Opfer deutscher Politik in der Vergangenheit gibt. Und ich staune also schon, wie da auch Zeitungen wie die Welt jetzt auf Lafontaine losgehen. Gut, Lafontaine ist ein Linker, die Welt ist eher bürgerlich, da ist natürlich viel kritische Energie dahinter. Und man kritisiert jetzt da diesen Aufsatz und bringt auch Begriffe wie Russenpropaganda. Hat doch überhaupt nichts mit Russenpropaganda zu tun, abgesehen davon, dass ja alle Zeitungen voll sind mit Ukraine-Propaganda und mit EU-Propaganda. Das ist sowieso eine völlig irregeleitete Diskussion. Nein, ich finde das befremdend, dass hier solche Selbstverständlichkeiten, die Oscar Lafontaine in Erinnerung ruft, eine derartige mediale Hysterie entfachen, vor allem da im öffentlich-rechtlichen Mainstream. Aber sagen Sie mir, wie Sie das sehen. Liege ich da falsch? Beurteile ich das nicht richtig? Schauen Sie sich da die Artikel an, auch in der Welt. Wir werden vermutlich in der Weltwoche auch darauf eingehen. Und der besagte Essay, um den es da geht, der ist auch in der Weltwoche erschienen. Und zwar mit Freude publiziere ich die Beiträge von Oscar Lafontaine. Wir sind uns ja nicht in allen Fragen einig, aber um das geht es ja gar nicht. Wir machen hier nicht den Gottesdienst des geschlossenen Denkens, sondern wir erinnern uns, dass eben mit Immanuel Kant das Denken eben aus der, auch der Ausbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen ist. Also der Durchbruch zum Selberdenken. Das ist doch der Auftrag, der hier mit meiner Verstärkung im Hintergrund bildhaft, statuenhaft in Erinnerung gerufen werden soll. Nun gut, also das sind meine unmaßgeblichen Kommentare aus der Schweiz. Mal sehen, was die da auslösen. Schreiben Sie mir, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen erfüllten, ja hoffentlich horizonterweiternden Tag und genießen Sie, entdecken Sie die neue digitale Weltwoche www.weltwoche.ch. Da können Sie auch auf die deutsche Ausgabe, Sie können auch unsere französische Ausgabe anklicken. Alles wunderbar präsentiert, die journalistische Wundertüte im Armani-Anzug. Bis später.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.